Und ich sag Servus, Martin Schmidt.
Hallo.
Wann und warum hatten Sie denn zuletzt und wahrhaftig den Blues?
Ja, ich würde sagen, das war zum letzten Mal in der Corona-Zeit, als das aufgetaucht ist und wir so als Künstler oder als Bühnenkünstler mehr oder weniger Berufsverbot erteilt bekommen haben. Das war echt eine schwere Zeit.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Martin Schmidt, Pianist, Sänger und Kabarettist.
Und eines seiner Programme heißt, jetzt ist Blues mit lustig. Da war dann aber schon Schluss kurzzeitig mit Humor beim ersten Lockdown und beim zweiten und beim dritten.
Allerdings.
Das hat am Trauma, glaube ich, für einen Künstler, der von live lebt.
Ja, also Trauma ist natürlich ein großes und schweres Wort und beschreibt natürlich eher so eine umfangreiche Angelegenheit. Aber es hat schon was Traumatisches, weil das mit der Bühne natürlich für mich seit so vielen Jahren totale Selbstverständlichkeit besitzt und Zufluchtsort und Elixier und kraftspendend ist. Und wenn einem das dann zwar kurzfristig angekündigt, aber dann doch ziemlich ad hoc genommen wird, dann ist das eine heftige Nummer,
ja. Ja, ich habe gelesen, dass Sie wirklich Monate vom Ersparten gelebt haben. Das hatten manche andere nicht. Manche haben sich auf ewig von dem Beruf verabschiedet, die gerade erst an den Start gegangen waren. Ich weiß, bei Ihnen an so einem Abend, Sie spielen ja hervorragend Klavier, singen dazu. Es gibt Geschichten, eine Liedzeile lautet, wir geben die Hoffnung nicht auf, sie ist ein Elixier. Und es ist wirklich schön zu sehen und zu hören, wie die ganze Halle mitsingt.
Ja.
Hatte ein bisschen was von Gruppentherapie.
Ja, das habe ich jetzt in der Isar-Philharmonie letztes Jahr am 1. Mai zum ersten Mal ausprobiert. Das ist eine ganz neue Nummer aus dem neuen Programm jetzt. Und ja, das war mir einfach wichtig, über die Hoffnung mal zu singen. Habe mich dann ein bisschen beschäftigt, auch wie das insgesamt jetzt künstlerisch aufgearbeitet worden ist. Und es gibt natürlich eine unendliche Anzahl an Werken, die da Bezug drauf nehmen. Und bin dann ein bisschen über Nietzsche und auch über die griechische Mythologie dann dazu gestoßen und natürlich auch über die Göttliche Komödie. Und über einen ganz tollen Artikel auch vom Heribert Brandl in der SZ, der einen ganz fantastischen Artikel geschrieben hat über die Hoffnung und wollte das mal musikalisch umsetzen. Und natürlich ist es dann toll, wenn dann irgendwie 2000 Leute den Refrain mitsingen. Das ist großartig.
Am 3. März werden vielleicht 1000 mitsingen bei der München-Premiere des neuen Programms Schmidt Happens. Ob da auch einer im Publikum ist, der auf den Skispringer hofft?
Ja, das ebbt ab. Also auch der Witz über den Skispringer oder was die Namensgleichheit betrifft, hat mittlerweile zur Landung angesetzt. Aber das war natürlich 1998, als der dann mehrmals Weltmeister war, war das natürlich ein Riesenthema, klar, aber es ebbt ab.
Der andere Martin Schmidt würde sich hart tun, einen Abend im Prinzregententheater zu bestreiten am Flügel.
Vermutlich.
Sie ziehen ja da alle Register. Und wir haben mal ausgekoppelt aus der Vorpremiere vor Wochen den Schluss eines Instrumentalstücks. Achtung. Also von wegen, der Mann am Klavier mit dem Bier erzählt Geschichten. Sie können auch Solo-Piano.
Ja, so ging es ja los. Also das war ja wirklich auch der Start vor vielen, vielen Jahren. Und ich schaffe da ganz gerne mal wieder ein bisschen so eine Reminiszenz auch an die zurückliegende Zeit und spiele solche Nummern gern wie das jetzt, so aus dem klassischen Harlem-Stride-Piano-Genre, also sowas ähnliches wie Ragtime. Das streue ich immer noch sehr, sehr gern ein.
Und das machen Sie sich und dem Publikum zuliebe.
Ja,
die Latte bleibt oben.
Ich liebe die Musik. Die Liebe ist natürlich jetzt zum Blues und zum Boogie-Woogie und zum Ragtime oder Harlem Stride Piano. Die ist ja nicht erloschen. Mir ist nur einfach vieles andere ebenso wichtig. Und ja, insofern kommt beides dran. Zwar schon vornehmlich jetzt eher im textlichen Kontext oder im kabarettistischen Kontext, aber es gibt immer wieder solche Nummern, wie wir jetzt gerade gehört haben auch.
Ja, und weil sich eben beides ergänzt, schaffen sie auch die ganz großen Hallen mit viel Humor auch und zum Beispiel so Geschichten wie die vom nervigen Tramper, den sie mal angeblich mitgenommen haben.
Und dann kam natürlich irgendwann nur die klassische Frage, die jeder Anhalter irgendwann stellt. Und dann hat er zu mir gesagt, hast du eigentlich keine Bedenken, dass ich Serienmörder bin? Dann habe ich gesagt, das ist total unwahrscheinlich. Zwei Serienmörder in einem Auto. Also.
Sie schmunzeln, der funktioniert immer, oder?
Der funktioniert wirklich immer.
Und Sie tanken auf beim Lachen.
Ja, absolut.
Klar. Hartes Politkabarett ist Ihre Sache nicht, aber das menschlich, allzu menschliche, Sie nicken. Ich spiele mal mit Zitaten von Ihnen. Ja. Bitte ergänzen. Die zweite Maus
kriegt den Käse.
Freunde sind?
Die Entschuldigung Gottes für Verwandte.
Der Unterschied zwischen Mann und Frau zeigt sich in der Aussage.
Was für ein Arsch. Das habe ich jetzt auch noch nie gemacht, dass ich auf meine eigenen Sprüche.
Aber ich brauche nur auf den Knopf drücken. Aha, und super. Beim letzten, wir schreiben das Jahr 2025. Aha. Ab wann ist unkorrekt für Sie unkorrekt?
Bezüglich was jetzt?
Was für ein Arsch.
Ach so. Jetzt in gesellschaftspolitischer Hinsicht oder war das jetzt eine Frage oder habe ich es falsch verstanden? Oder?
In gesellschaftspolitischer, was? Zeitgeistiger Hinsicht.
Ja. Ich finde, dass da haben wir uns jetzt ja gerade drüber unterhalten, dass man die Grenze selber ein bisschen austasten muss. Es wird da in der heutigen Zeit immer schwerer, sich da politisch einigermaßen moderat zu etablieren. Und ich versuche da schon, gesellschaftliche Strömungen dementsprechend wahrzunehmen und darauf Rücksicht zu nehmen und will auf jeden Fall versuchen, niemanden vor den Kopf zu stoßen oder zu verletzen. Also ich will auf gar keinen Fall auf Kosten von irgendwelchen Leuten Witze machen, die sich dann dadurch verletzt fühlen.
Aber noch ist es in großen Gruppen so, dass da große Heiterkeit aufkommt und ein Erkennen. Wir machen hier mal eine Zäsur und steigen ein mit einem Live-Mitschnitt, einem Stück aus Ihrem Album Kopf bis Blues. Und Sie werden gleich merken, wenn wieder Leute mitsingen, geht ja auch um einen Ohrwurm.
Es gibt ja auf der Welt viel Sachen, wo der Wurm drin ist. Aber der Wurm in die Ohren ist der schlimmste, das ist gewiss. In dein Kopf sitzt sie Ton für Ton, die Toninfektion, und schaut dort bald alles andere aus. Ja, der Wurm hat Talent im Einseifen, macht im Hirn seine Schleifen und er geht dort nie mehr raus. Das ist der Ohrwurm in dir. Der Ohrwurm in dir drin. Es ist der Ohrwurm in dir. Der Ohrwurm in dir drin. Das wird die beste CD, die ich jemals gemacht habe. Und alles ganz spontan. Die ganze Zeit summst oder singst. Gute Lieder oder auch blöde. Auch wenn's dich zum Aufhören zwingst. Geht's bald wieder los, es ist öde. Ja, ich hab gesucht überall, doch gegen Wurm befallen. Durch einen endlosen Tonbandwurm ist jede Wurmkur fehl am Platz. Die ist ganz für die Katz, nix hilft gegen den Tonansturm. Das ist der Ohrwurm in dir. Der Ohrwurm in dir. Das ist der Ohrwurm in dir. Der Ohrwurm in dir drin. Solo und jetzt mitklatschen. Thank you.
Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Martin Schmidt. Blues mit lustig.
So heißt eines seiner Programme, mit denen er noch und wieder tourt. Woher eigentlich die Liebe zum Blues?
Also grundsätzlich habe ich irgendwann einmal so mit 9, 10 Jahren angefangen, mich mit der Schallplattensammlung meines Vaters zu beschäftigen. Und da war viel aus der Ecke zu entdecken. Also da waren Albert Emmons, Middlax, Lewis und Pete Johnson, diese drei Boogie-Boogie-Meister, dann die ganzen Jazzgrößen. Also er hat viel Count Basie, Ella Fitzgerald, Harry James gehabt. Und wenn man sich mit diesen Boogie-Woogie-Sachen beschäftigt, kommt automatisch natürlich auch der Blues. Boogie ist nichts anderes als die schnelle Form des Blues. Und das hat mich schon ziemlich gekickt von Anfang an, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es spricht ja auch die Seele an. Und was manche vielleicht auch unterschätzen im Blues, ist zwar Schmerz und Wehmut, aber ist auch Hoffnung und Lebenslust, absolut. Oder?
Ja, ja. Also mit den Blues-Texten, wenn man sich beschäftigt, natürlich, klar ist da irgendwie immer so eine gewisse Misere am Start oder Leid oder was auch immer, aber es ist trotzdem einfach eine unglaubliche Kraft in der Musik zu spüren. Und natürlich auch in den Texten. Und wobei jetzt ehrlich gesagt natürlich die Blues-Texte an sich jetzt nicht so wahnsinnig vielfältig sind, aber es ist, wie gesagt, Musik mit wahnsinnig viel Kraft und auch mit Lebensfreude.
Und weil wir ja gerade auch ein bisschen das Zeitgeistige, sogenannte Woke, gestreift haben, Sie sind vor Tagen 57 geworden. Mhm. Den Blues kann auch der weiße ältere Mann haben?
Den Blues kann absolut jeder haben. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von Fats Domino, der mit seinem Flügel in der Prärie steht, um Fernsehaufnahmen zu machen, und er fängt an zu spielen und es kommt ein Elch aus dem Wald raus und hört ihm zu und dann sagt Fats Domino, see, everyone likes the blues. Ich glaube, dass es jeden Menschen treffen kann, egal wo er herkommt, welchen Geschlechts und was auch immer. Und
die Seele hat auch keine Farbe. Oder war das jetzt zu philosophisch?
Weil, ja, keine Ahnung. Vielleicht wäre mal interessant, drüber nachzudenken. Ja.
Apropos Farbe.
Wenn, dann wäre sie blau, weil im Blues geht es ja viel einfacher. Being blue, auch so.
Ne, Blue Mood. Ja. Und es gibt ja hell und dunkel. Und es heißt ja gern, düstere Zeiten sind gute fürs Kabarett.
Ja.
Aber auch, Sie haben gesagt, im Hergehen, da zweifeln Sie gerade ein bisschen dran an dieser Aussage, wie heiter das jetzt alles zu nehmen ist, was da passiert gerade.
Ja, also grundsätzlich bin ich natürlich der Überzeugung, dass der Humor immer hilft, ob das jetzt irgendwie persönliche Krisen sind, die man irgendwie zu durchschreiten hat, oder ob es auch die Weltsituation ist, wobei die jetzt schon momentan, also ehrlich gesagt, wenn man da so immer wieder mal auch die Lage der Nation anhört, wenn man das ja sagen darf.
Den
Podcast da ist schon, also momentan ist schon wirklich wahnsinnig viel am Start und man braucht wirklich viel Humor, um da durchzukommen. Aber er hilft immer.
Wobei Sie auch häufig und gern verweisen aufs Leben Ihrer Urgroßmutter.
Ja.
Sagen, vergesst mal nicht, was die vor 100 Jahren am Hacken hatten.
Genau. Also an der habe ich das gesehen, irgendwie wie das. Also es war einfach schön, das miterleben zu dürfen. Die war Jahrgang 1898, also sie war 16, als der Erste Weltkrieg losging, und dann hat sie den durchgestanden. Dann kam der tausendjährige Wahnsinn, auch das hat sie überlebt. Dann sind sie komplett vertrieben worden, das waren Sudetendeutsche. Und hat trotzdem einfach diesen Positivismus nie verloren. Ja. Also das Gespür, die Freude am Leben, und war eine tolle Frau. Und ich meine, es ist natürlich die Frage, ob das jetzt irgendwas bringt in der heutigen Zeit, sich zu vergleichen mit dieser Generation, aber es ist trotzdem schön, jemanden mitzuerleben, der sowas durchleben kann, ja. Gutlaunig auch.
Ja, Humor ist und bleibt der Rettungsanker. Mhm. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt mal kurz in ein Zugabteil. Das sind einige Herren in einigen Dialekten unterwegs.
Ist ja total irre. Zack, sind wir schon in Zürich. Ja, da war ich mit dem Bulldog eher da gewesen. Das gibt's ja nicht, ich sollte mal der Strache organisieren, da waren wir gestern schon in Ibiza gewesen. Die haben bei der Bahn echt ein Zeitproblem. Ne? Jetzt weiß ich aber, was das Kürzel DB bedeutet. Ne? Das ist Englisch und das heißt Time-Problem. Ne? Aber nun seid doch froh, dass wir alle wohlbehalten rüber gemacht haben. Nix funktioniert, das ist wunderbar, ist wie in Italien. Das ist ungefähr so fix, wie wenn sie in Berlin einen Flughafen bauen, wa? Oder in Stuttgarter Bahnhöfle.
Sie lächeln noch müde, Sie kennen es ja schon.
Ja.
Aber ich habe es ja gesehen, also auch ein Mitschnitt von dem Abend von Ihnen. Sie schalten da im Sekundentakt herum, live. Hm. Hut ab.
Danke.
Und überhaupt, also die Stücke, die Texte, wir sprechen über netto 100 Minuten mehr.
Ja, sowas ungefähr, genau.
Und dann noch die Entkopplung der Hände vom Takt, vom Rhythmus, dazu erzählen Sie was. Hm. Und es gibt auch immer ein musikalisches Wechselbad, also zwischen Tempo, Energie und Besinnlichem geht's gut hin und her, vom Boogie Woogie zur Blues-Hommage an die Oma. Das fand ich eine starke Stelle, weil ich es ja auch jetzt miterlebt habe, zweifach. Dein Leben ist vorbei, aber noch nicht um. Mhm. Also das fällt auch ein bisschen unter. Da ist dann auch mal kurz Blues mit lustig. Das Finale ist manchmal schon eine tragische Zumutung.
Ja, also ich habe es dreimal miterlebt bei beiden Großmüttern und bei meiner Urgroßmutter, die alle die letzten Jahre dann im Alten- und Pflegeheim verbringen mussten. Und das ist... war eine heftige Zeit. Also es waren insgesamt 18 Jahre, die Frauen immer wieder und immer wieder besucht habe. Und mein, klar war es auf der einen Seite natürlich toll, sie da begleiten zu dürfen, aber es ist schon echt, das ist wirklich eine Herausforderung. Also, und insgesamt auch natürlich, was das ganze System betrifft, da jetzt auch die Situationen in den Heimen, wie überfordert das Personal ist und so. Also wie Sie schon gesagt haben, es ist schon ein bisschen eine dunkle Welt auch dort.
Aber selbst dort haben die vor allem einen Humor noch gehabt?
Teils. Ja, es blitzt dann teilweise auf, aber teilweise ist das natürlich einfach auch gar nicht lustig. Also gerade wenn es natürlich ein bisschen so in die demente Richtung geht, dann wird es echt schwierig. Und die eine Großmutter, die ich gehabt habe, die haben sie leider beide Beine dann abnehmen müssen. Und die ist ein bisschen in die Demenz abgerutscht. Und dann haben natürlich solche Besuche, das ist einfach dann bloß noch schwer und traurig. Ja. Und trotzdem ist es schön, wenn man sie begleiten kann immer wieder mal.
Ihre Eltern sind noch da?
Mein Vater ist gestorben, 96 schon.
Hoi, so früh.
Ja, der ist mit 67 schon gestorben.
Dann hat er gar nicht mehr mitbekommen, wie sie abgehen.
Die Anfänge. So doch, der hat die Anfänge noch mitgekriegt, Gott sei Dank. Weil der wollte mich ja eher ein bisschen in einer anderen Richtung unterbringen. Aber der hat das noch mitgekriegt, dass das anfängt zu laufen. Genau. Und meine Mutter lebt noch.
Und woran beide wahrscheinlich auch ihren Gefallen hatten, wie sie auf die Bühne kommen. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich immer ein bisschen schluffig bin. Das ist der Vorteil vom Radio. Ich muss nicht über den Fernsehen geschleckt aussehen, sagt man, glaube ich. Mhm. Aber wenn sie auf die Bühne kommen, also das sieht nach, es geht Richtung Maßanzug, tolle Schuhe, also sie haben einfach Stil. Das, ja. Da legen sie auch Wert drauf.
Ja, ich gebe mir Mühe. Genau.
Hat es ja was mit Haltung zu tun, mit einer Message?
Also, mei, ich bin jetzt nicht der Typ, der da irgendwie im Jogginggewand irgendwie gern auf die Bühne gehen würde. Also ich habe das Bedürfnis gar nicht. Und dann finde ich, ist es halt einfach auch, ja, ich meine, also wenn man jetzt irgendwie in diesen großen Sälen auftritt, jetzt Prinzregententheater oder Isar Philharmonie, und finde das einfach schön, weil wenn die Leute, die da kommen, da geben sich auch 90%, sieht man auch, die geben sich auch gern Mühe. Es ist jetzt nicht mehr so überkantitelt, wie das mal war. Also es ist, ich habe den Eindruck, über die letzten Jahrzehnte auch ein bisschen lockerer geworden, das Ganze. Aber trotzdem, so ja. Also ich bin jetzt aber dann nicht irgendwie mit zugeknöpftem Hemd und mit der Krawatte unterwegs, aber so einen schönen Anzug, ja.
Das macht schick. Schon
Spaß.
Ja. Nehmen Sie es hin.
Genau.
Es ist aufgefallen. Jetzt kommt eine Künstlerin. Die wird morgen übrigens 79. Warum haben Sie sich denn Betje Lavette gewünscht als Musikstück?
Weil die einfach gnadenlos gut ist, die Frau. Also ich finde die einfach super.
Ist das im Seelen eine Verwandte?
Ja, also keine Ahnung, die war immer ein bisschen so da bei mir im Orbit. Und dann habe ich vor einiger Zeit auch nochmal von ihr entdeckt, die heißt Things Have Changed von Bob Dylan. Und das war so eine gnadenlos gute Version, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mich mehr mit ihr beschäftigen und war... Bin da total in dieses Bettiversum reingefallen.
Ich hoffe, Sie freuen sich auch über Time Will Do the Talking.
Sicher.
So I got a little bit more mud on my face. But the years are gonna bring a bigger scheme of things and make a pretty memory out of my disgrace. I don't believe there's such a thing as saying too much. No, I don't. There are those who like to look, those who ain't afraid to touch. Let me tell you, time gon' do the talking, years will do the walking. I'm gon' find me a comfy spot and just wait the whole thing out. Time gon' do the talking, years will do the walking. Time gon' tell you, baby, what you can hear now. Well, we dug our heels in and wondering who's gonna win this, who's gonna win this thing, or wear the whole thing out. Change the locks on the door, learn how to take a little bit more. I can outrun all the devils here, but I just can't outrun doubt. Don't throw away all your money on 2020 vision, 'cause the world just ain't gonna wait for politics or indecision. Can I tell you, time'll do the talking, years will do the walking. I'm gonna find me a comfy spot and just wait the whole thing out. Time gon' do the talking, years will do the walking. Time won't tell you, baby, what you can hear now. Can you hear the voice inside you? It's calling you back where you belong. Can you see the one beside you? She's been standing there all alone. Baby, time won't do the talking, years gonna do the walking. A comfy spot and just wait the whole thing out. Time gon' do the talking, years gon' do the walking. Time gon' tell you, baby, what you can now.
Bayern 2, 1:1, der Talk, und mein Gast heute ist Martin Schmidt, Klavierkabarettist. Vor Tagen 57 geworden. Jetzt weiß ich nicht, ist das eine Zahl, wo man eher Boogie-Woogie spielt oder Blues?
Ich weiß gar nicht, 57 ist für mich also die Zahl mit dem Gewissen nichts. Und wie wir schon gesagt haben, ich spiele beides immer noch ganz gern. Wobei die Songs, die ich jetzt selber schreibe, die Eigenkompositionen, das würde ich eher mal jetzt als Singer-Songwriter-Genre bezeichnen. Ja, Liedermacherei heißt es bei uns ein bisschen.
Aber das Grundgefühl war nicht.
Das Grundgefühl. Moll. Nee. Aber also der Blues ist da, das ist auf jeden Fall.
Seit Geburt, im Januar 68 in München-Pasing, der Vater Kaufmann und Prokurist bei einem Landmaschinenbauer, die Mutter medizinisch-technische Angestellte MTA. Das klingt jetzt nicht so nach Scherz, Satire und Musik daheim.
Nee, das war es auch gar nicht, und ich hätte auch für sich auch in eine ganz andere Richtung gehen sollen. Also ich habe also mal klassisch konventioneller Schuldurchgang, Gymnasium in Pasing, Max-Planck-Gymnasium, und habe dann da so aus der Konvention heraus Elektrotechnik studiert. Und das ging irgendwie eine Zeit lang, sogar relativ lang, aber irgendwann war das mit dem Klavierspielen einfach dann und mit der Musik zu präsent, und ich habe festgestellt, dass ich das unbedingt machen muss. Aber was jetzt den Humor betrifft, irgendwie da gab es, wie gesagt, auch in dieser schon besagten Plattensammlung von meinem Vater relativ viel von diesen ganzen Humoristen, auch von den alten Bayerischen, ja, also so der Weißviertel und Ida Schumacher Und es gab auch Friedel Fesel und sonstiges. Und insofern kommt auch, was ich ganz lustig finde, mein Bühnenprogramm auf die Art und Weise zustande. Ja? Weil wenn ich die Plattensammlung in Erinnerung rufe, die mein Vater damals gehabt hat, da ist genau das gewesen. Weil da war irgendwie Friedel Fesel, Count Basie, Ida Schumacher, Harry James und so weiter.
Also, harte Mischung.
Ja, absolut.
Ja, und der Papa hat schon auch Klavier gespielt.
Der hat auch Klavier gespielt, ja.
Jetzt die Mama allerdings hat auch nicht so richtig diverses.
Ja, es war kein so richtiger Freak irgendwie, also das nicht. Aber es stand bei uns so eine Orgel rum, so eine unglaubliche von Philips, eine Filicorda Plastik 2000 Orgel und genau, damit ging es dann los. Ja.
Und dann gab es noch einen Opa
genau.
Aus dem Egerland, der konnte Geige, Klavier, Posaune und war nach dem Krieg in Ami-Clubs zu
genau.
sehen.
Ja.
Haben Sie noch Erinnerungen genau. an Opa Waldemar?
Ja, ja, klar, der ist dann eines Tages aufgetaucht, weil dann hat man gesagt, irgendwie, ja, der Bub braucht jetzt einen Unterricht, einen gescheiten. Und dann hat der Opa gesagt, er macht das. Und der hat eine Jugendblaskapelle gehabt damals in Aubing. Und da hat er noch einen zweiten Tubisten gebraucht. Und da bin ich dann gerade recht gekommen. Und dann hat er mir Tuba auch noch beigebracht.
Aber und spät.
Ja, ja, mit 14 erst.
Da wäre es mit der Solo-Karriere mühsam geworden mit der Tuba.
Nein, aber das war natürlich großer Spaß, weil ich da relativ schnell dann gleich mitspielen konnte in dieser Jugendblaskapelle und Auftritte mit denen machen konnte und das war natürlich großartig.
Sozusagen der Bassist der Blaskapelle.
Ja, genau.
Aber auch Klavier ja. parallel und mit 16 in die klassische Ausbildung zu einer Konzertpianistin. Mhm. Aber wer sich ein bisschen auskennt, das ist 10 Jahre hinter den anderen.
Genau, aber wie gesagt, ich wollte das damals unbedingt, insofern war die Triebfeder schon stark genug zu spüren. Und es gibt umgekehrt ja viele, die fangen irgendwie ganz früh an, vielleicht weil die Eltern das wollen und hören dann irgendwie frustriert auf mit 10 oder 12, keine Ahnung. Und bei mir war da schon anders Bewusstsein, also ich wollte das unbedingt.
Welche Poster haben Sie in dem Zimmer gehabt mit 15, 16? Und welche Platten
ich
hab gekauft?
Dann da eigentlich eher so ja, Schallplatten eher dann fotografiert und habe mir die dann irgendwie ausgedruckt und habe das an die Wand gehängt und das war schon hauptsächlich so diese Boogie-Woogie-Epigonen.
Also die neue 30er, deutsche ja. Welle war es nicht?
Naja, also mit der Spider-Murphy-Gang natürlich war ich voll drauf. Klar, da war ich der totale Fan. Klar, alle anderen sagen, also klar habe ich das natürlich damals gehört im Radio, aber das war... Wie soll man sagen, es war ein bisschen parallel da.
Auch
da
ist meine, ich habe Ihre Nummer schon.
Ja, genau. Da ist
welche
meine
Nummer war das
beigekommen, 32, 16, 8.
Konjunktur die ganze Nacht.
Konjunktur die ganze Nacht, ja. Die haben jetzt übrigens gerade wieder zugesagt für mein 40-jähriges Bühnenjubiläum, was mich wahnsinnig freut.
Nächstes Jahr.
Die Spiders.
Aber die haben wahrscheinlich selber 50-jähriges demnächst.
Ja, bald, glaube ich, übernächstes Jahr.
Schon toll, wie lange ja. man Musik machen kann. Ne?
Ja, aber die sind ja wirklich auch unglaublich. Also die Spiders sind Wahnsinn. Das finde ich so toll. Die brennen nach wie vor so.
Und Mick Jagger kommt so. Auch noch ums Eck. Sie hören alle nicht auf.
Genau.
Aber wir gehen nochmal zu Ihren Anfängen. Mit 18 erste öffentliche Auftritte. Da war es aber klassisch ja. nur am Flügel, oder?
Am Klavier.
Haben Sie nichts erzählt.
Da gab es zwei Clubs. Einer war am Leonrothplatz, gibt es nicht mehr das Ding, Ralfs American Bar. Und dann gab es einen ganz tollen Club am Kaiserplatz in Schwabing, so ein Kellerlokal, La Cage aux Folles. Und da haben wir damals zu viert an zwei Klavieren gespielt, jeden Dienstag. Das gab es damals in München auch nicht, dass da irgendwie an zwei Klavieren so Vollgas gespielt worden ist. Und damit ging es dann los.
Achthändig.
Genau.
Wow.
Also jeweils vierhändig an zwei Klavieren. Das war ein ganz ein tolles Ding. Und da ist auch dann irgendwie die ganze Szene zusammengekommen bei unterschiedlichen Auftritten. Axel Zwingenberger, Vince Weber und die ganzen Epigonen.
Dann genau. waren sie aber auch Wanderer zwischen den Welten, weil sie haben ja Mathe-Physik-Leistungskurs
genau.
gemacht. Für mich ein ewiges Rätsel. Also ich ziehe einfach mal den Hut. Mhm. Dann hat der Papa sie wohl ein bisschen geschubst Richtung Elektrotechnik. Und wie viele Semester sind es geworden?
Ich glaube 12. Also wirklich lang. Ich war
mit Abschluss?
Fast. Also ich habe irgendwie das Vordiplom gemacht und dann noch zwei Teile vom Hauptdiplom und habe eigentlich auch meine Diplomarbeit über einen supraleitenden Generator schon relativ weit fertig gehabt und habe aber dann gewusst, es geht einfach nicht mehr.
Jesus, nach 6 Jahren abgebrochen.
Ja, ja, ja.
Da war mal Funkstille daheim, oder?
Es war in erster Linie so, dass eher so dieses Zögern für meinen Vater wahnsinnig schwierig war. Also dieses Nicht-Wissen, was, ob ich es jetzt mache oder nicht. Und als ich dann gesagt habe, es geht nicht mehr, ich höre auf, dann hat er gesagt, okay, komm, jetzt trinken wir einen Schnaps und schauen wir nach vorne.
Schwappen wir es, Abi.
Ja.
Und dann hat er zumindest noch die Anfänge bekommen, ja, mitbekommen vom Bub, wie der dann abgegangen ist.
Genau.
Wir hören einen Titel von Ihnen, Aufpassen und Bass mit B wie Bass.
Genau.
Wenn der Metzger zu dir sagt, darf's ein bisschen mehr sein. Wenn der Taxifahrer meint, er fällt eine Abkürzung ein. Wenn der Zahnarzt sagt, das tut bestimmt nicht weh. Und wenn der Fischverkäufer sagt, der Geruch ist doch okay. Wenn der Kletterpartner sagt, dass das Seil gar nicht teuer war. Wenn deine Frau beim Pilze suchen sagt, ui, der schmeckt aber sonderbar. Da gibt's noch eins. Da gibt's noch eins. Da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Wenn in der Single-Börse steht, die Frau ist etwas kompliziert. Und wenn du hinter einer Kur stehst und sie hebt ihren Schwanz ganz ungeniert. Wenn der Doktor deine Leberwerte sieht und sagt, die Kern ins Guinness-Buch. Und wenn deine Schwiegermutter sagt, sie kommt jetzt einmal länger zu Besuch. Wenn du in der Steckdosen Plus und Minus zusammenpolst. Wenn du auf der Autobahn einen Geisterfahrer überholst. Da gibt's noch eins. Da gibt's noch eins. Da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Oh, da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Wenn der Zollbeamte fragt, wo kommt das weiße Pulver her? Wenn du nach 8 Maß Bier meinst, Autofahren ist doch nicht schwer. Wenn deine Frau um 12 Uhr nachts sagt, sie kommt grad vom Büro. Und wenn dein Nachbar zu seinem Pitbull sagt, bleib da, du hast keinen Maulkorb, oh. Wenn der Steuerfahnder klingelt und dich fragt, ob du da wohnst. Wenn auf dem Display deiner Waage steht, bitte nur eine Person. Da gibt's noch eins. Da gibt's noch eins. Da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Oh, da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen.
Zu Gast bei Norbert Joa. Auf Bayern 2.
Martin Schmidt spielt sich gern die Leute her.
Ja, der Satz ist von Ihnen, den müssen Sie dann auch selber erklären.
Ja. Ja gut, meistens ist es ja so, wenn man irgendwie im Konzertsaal auftaucht, dann kommen die Leute aus ganz unterschiedlichen Situationen raus und die setzen sich da hin und dann muss man, ja, wie ich schon gesagt habe, die muss man sich ein bisschen herspielen. Und das mache ich eigentlich immer ganz gern, weil man das also dann so mitverfolgen kann, wie sie dann langsam da sind, wie sie in den Konzertsaal und in die Situation eintauchen. Und für mich einfach dann auch wahnsinnig schön, wenn ich merke, dass das dann auch immer mehr gelingt. Ja, wenn man sie irgendwie ein bisschen aus dem Wahnsinn, aus dem sie kommen, oder natürlich nicht immer, aber oft kommen sie aus mühsamen Situationen oder nicht ganz so lustigen Situationen raus, wenn man sie dann einfach ablenken kann, unterhalten kann. Das ist schön.
Das ist eine Frage der Chemie und wahrscheinlich ist in der ersten Minute entscheidend,
so ist es,
wie es weitergeht, oder?
Ja.
Sind schon mal verhungert?
So, das ist das alte Thema, da schon viel Gedanken drum gemacht, wie das dann ist, woran das dann liegt, wenn gewisse Abende ganz wunderbar laufen, andere jetzt nicht so ganz. Und es gab oder gibt eine ganz tolle Sängerin aus Hamburg, die Inga Rumpf, mit der habe ich darüber geredet und die hat gesagt, weißt du was, es liegt immer an dir. Und es ist so, wirklich dieser Impuls, den man da setzt in der ersten Minute, dieses, muss ich wirklich sagen, das ist extrem wichtig, was man da institutionalisiert, das trägt einen unter Umständen dann wirklich durch den ganzen Abend und es kann auch umgekehrt so sein, dass das dann echt einen Rohrkrepierer verursacht, nicht vollumfänglich, aber es kann sein, dass es dann schwer wird.
Das Schöne und das Schaurige, es ist ein Tanz auf dem Seil. Und gab es zwischendurch anfangs auch mal Phasen, wo Sie dachten, hätte ich doch Elektrotechnik?
Nein. Das habe ich nie bereut. Diesen, okay. Also es war für mich, ich kann mich wirklich nur an den Tag erinnern, wo ich gesagt habe, ich hör auf und bin zu meinem ältesten, langjährigsten Freund gegangen damals und das war so ein Befreiungsschlag. Und natürlich gibt es aber zwischendrin oder gab es Momente, wo man gedacht hat, wow, also das vielleicht wird das zäh oder wird es schwer. Und wie gesagt, dann kommen natürlich so Sachen jetzt wie Corona und kommt man schon mal wieder ins Nachdenken natürlich, klar.
Aber da hatten Sie Gott sei Dank schon einen Grundstock gelegt an Fans, auch an Kapital, um davon eine Weile zu zehren. Aber auch die Anfänge lesen sich ja schon imposant. Philharmonie, Prinzregententheater, Brunnenhof der Residenz, da war es noch mit Gruppe, klassisches Solo-Piano, dann mehr eben Blues und Boogie. Und vor 20 Jahren, habe ich gesehen, waren Sie mit Chuck Berry auf der Bühne, nur die Legende hätte doch jeden Pianisten aus den USA mitnehmen können.
Ja, also ehrlich gesagt, warum er das nicht gemacht hat, weiß ich auch nicht. Er war damals nur mit seinem Bassisten unterwegs und hat dann in jeder Stadt praktisch so einen Vorort-Pianisten gesucht und einen Schlagzeuger. Und dann habe ich mit meinem damaligen Schlagzeuger haben wir den Auftritt gemacht in der Philharmonie. Und ja, war natürlich toll, mit so einer Legende auf der Bühne zu sein.
Klar. Ist der dann eigentlich nahbar oder rauscht er als Großer an einem vorbei?
Nee, der war also für mich jetzt nicht besonders nahbar, muss ich ehrlich sagen. Und gab es auch jetzt viele andere Kollegen, die mit ihm zu tun hatten, die jetzt ihm auch nicht so wirklich nahe gekommen sind. Ich habe etliche Tourneen gespielt mit seinem Pianisten, dem Bob Baldori, mit dem war in Russland dreimal. Der ist ihm natürlich näher gekommen und so, aber für europäische oder... Da würde ich jetzt fast sagen, für Weiße war es einfach ein bisschen schwierig. Da war er nicht wirklich nahbar.
Und dann sind Sie auch noch Bayer und haben sich um 2007, 2008 entschieden, ich gehe einen eigenen Weg, Wandel zu Solo auf die Bühne, bayerisch, Kabarett, Geschichten. Wie kamen Sie auf die Verschränkung? Das ist jetzt meins.
Also jetzt muss ich es kurz berichtigen, weil Solo, so ging es ja eigentlich los. Also Solo, da komme ich eigentlich her vom Solo Klavierspielen und Gesang und habe dann Englisch gesungen und dann kam ich schon irgendwann auf den Gedanken, dass ich ganz gerne eine zusätzliche Ebene hätte, um den Leuten was mitzuteilen oder Leute zu berühren oder Leute zum Lachen zu bringen. Und das geht einfach bei uns eigentlich fast nur mit Deutsch oder halt jetzt in dem Fall dann Bayerisch, weil das Englische, das wird in erster Linie phonetisch konsumiert. Gibt es halt dann so Zeilen, die singt man mit und so. Aber ich wollte einfach dann, ich wollte auch in das Kabarettistische und da habe ich natürlich dann meine Muttersprache nehmen müssen. Liegt auch daran, dass
lässt
ich
das im Englischen... Lässt sich auch ganz gut singen, oder? Bayerisch.
Bayerisch ist sehr vokalreich. Ist gut singbar und ich könnte jetzt natürlich auch gar nicht so gut Englisch, um das alles so zu transportieren. Und ich wüsste auch nicht, wie das jetzt, es gibt ja Kollegen, die lassen sich dann ihr deutsches Programm auf Englisch übersetzen oder übersetzen das selber und versuchen das dann. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich finde das mit dem Bayerisch, das ist halt einfach auch total authentisch. Das bin auch ich habe zuerst mit Hochdeutsch probiert, es gab einige Nummern, die haben sich dann noch hinübergerettet in die Jetztzeit, aber meistens ist Bayerisch und das funktioniert auch in der ganzen Republik, muss man sagen, oder auch überhaupt generell im deutschsprachigen Raum gut.
Und beides sollte man ziemlich gut beherrschen, wenn am Ende die Kritik schreibt, prima Entertainer und noch besser am Klavier, passt schon?
Mei, also über Sinn und Unsinn der Kritik
das kann man eine eigene Sendung machen.
Oder weder, oder da ist er noch stärker. Ja, mei, da gibt es jetzt welche, ich weiß gar nicht, wo man da anfängt damit. Es gibt welche, die können das beurteilen, andere können es nicht und schreiben halt das, was sie empfinden. Und mei, ich nehme das so an, wie es geschrieben wird. Ich bin Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt verschont geblieben, weitestgehend verschont geblieben von schlechten Kritiken, Gott sei Dank.
Gibt auch keinen Anlass, weil wenn man sieht, wie sie über Kadenzen plaudern, die linke Hand einen anderen Rhythmus hält als die rechte, die verlangsamt und dann erzählen es noch was.
Ach so, ja.
Von Ihnen gibt es den schönen Satz ans Publikum, es ist schwerer, als es aussieht.
Ja, das ist in der Tat wirklich schon ein bisschen herausfordernd. Das ist genau, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Aber mein Gott, das ist mein Beruf.
Dafür sind manche Witze, wie man heute so schön sagt, sehr straight. Wir hören uns mal einen an.
Ja. Sind hinter uns zwei Frauen gesessen. Du, Zenzi?
Ja. Du hast Geburtstag gehabt, gell?
Ja.
und hast was geschenkt gekriegt?
Ja, ja.
Was denn?
Ein Hula-Hoop-Reifen.
Ein Hula-Hoop-Reifen. Und? Passt.
So was darf einfach einmal sein zwischendrin, finde ich irgendwie. Man muss jetzt nicht immer irgendwie so wahnsinnig sublim unterwegs sein. Und ich habe da keine Berührungsängste. Also,
alle Schubladen darf man auch mal aufziehen.
Ja, mei.
Was soll's. Bald 40 Jahre sind sie auf der Bühne.
Genau.
Wer hat sich denn stärker verändert, Sie oder Ihr Publikum? Oder Sie mit Ihrem Publikum?
Das kann ich so gar nicht beantworten, weil, keine Ahnung. Also ich meine, jeder macht ja irgendwie, wenn er älter wird, macht er irgendwie einen Prozess durch. Und ich habe da mein künstlerisches Profil natürlich verändert und dann auch geschärft. Und damit gab es natürlich auch innerhalb des Publikums Veränderungen. Es gibt natürlich auch viele Leute von damals, das Blues- und Boogie-Woogie-Publikum war ja vom Alter dann schon mal ein bisschen weiter, und da gibt es halt einfach viele, die können nicht mehr auf die Konzerte kommen oder wollen das dann auch nicht mehr. Es gibt halt Leute, die wollen halt dann einfach Blues und Boogie Woogie hören und nicht Kabarett.
Die anderen nur Pointen.
Und die anderen wollen halt eher das Kabarett, und insgesamt hat schon so eine Verjüngung vom Publikum stattgefunden, eine moderate Verjüngung. Also zu mir kommen jetzt keine Teens oder wenige in die 20er. Es sind eher so Leute als, sagen wir ganz grob, zwischen 40 und 60 ist so der Peak. Und auch was man den Analysen der sozialen Medien entnimmt, also wir haben uns beide verändert, würde ich sagen.
Wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Jetzt kommt der, von dem die Beatles auch sagten, ohne ihn hätten wir nicht angefangen mit der Musik. Mhm. Und allein das Riff, das gleich kommt, macht ihn unsterblich, auch wenn sie ihm jetzt nicht so nahe gekommen sind. Chuck Berry. Wow,
yeah.
Legendär, absolut. Der Titel. Das haben Sie gehört.
Wahnsinn.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute mit dem Musikkabarettisten Martin Schmidt, einst vom Vater zur Elektrotechnik geschubst. Ohne Erfolg. Haben Sie Ihre Söhne irgendwohin geschubst?
Ich nehme an, nicht. Also die beiden sind so... so kräftig und gutlaunig in ihren sehr unterschiedlichen Feldern unterwegs. Und wir haben sie eigentlich immer sehr unterstützt in dem, wo wir gedacht haben, dass es ihr Leidenschaft ist. Und insofern war das, wie es oft so ist, einfach für mich damals mit dieser Elektrotechnik so, dass ich gesagt habe, also so, wer es mit meinen Kindern auf gar keinen Fall machen, sondern die sollen das machen, wo sie brennen dafür, wo die Leidenschaft ist, weil dann wären sie da auch gut und vor allen Dingen vielleicht auch langjährig gut.
Jetzt haben Sie so einen guten, talentierten Künstler-Papa. Was ist jetzt aus denen geworden?
Aus den Söhnen? Der eine ist in Land- und Forstwirtschaft und blüht da total auf.
Also Bäume schneiden.
Und ja, der macht alles. Alles, was man sich unter Land- und Forstwirtschaft vorstellt, haben da mittlerweile ja schon einen ganz ordentlichen Maschinenpark zusammengesammelt.
Kleine Firma.
Und genau. Und der andere studiert Schauspiel an der Otto Falkenberg.
ÖH. Mhm. 1 zu 100, dass man genommen wird.
Ja, genau. Also jetzt haben sie 1200 beworben und 12 haben sie genommen. Also. Das war echt der Lottotreffer. Ja.
Von dem werden wir noch hören und sehen.
Ich hoffe.
Aber da ist der Schatten vom Papa nicht in Sicht als Klavierkabarettist. Da macht er sein Ding dann.
Nee, der macht total sein Ding. Theater, also wir haben Fernsehen, schon relativ Film. Viel Klavier gespielt miteinander. Habe ihm auch viel gezeigt aus meinem Genre jetzt. Das hat ihn auch total interessiert. Ist aber jetzt viel mehr da in Richtung Schauspielerei unterwegs und hat auch eine eigene Band. Aber da geht es musikalisch um andere Dinge.
Jetzt weiß ich aus der Vorbereitung, dass die Familie auseinandergebrochen ist. Jetzt weiß ich aber nicht, wie alt die beiden bei der Trennung waren, die Söhne.
Die waren relativ klein, also irgendwie 4 und 6 oder so ungefähr.
Das ist schmerzhaft. So,
ja, das ist natürlich nie irgendwie eine angenehme Angelegenheit, aber wir haben das damals, denke ich, gut geschafft und haben.
Sind die beiden zur Mama?
So, ja, aber wir haben da relativ viel gewechselt. Also die waren oft bei mir auch und haben da echt auch eine gute Zeit gehabt und haben uns auch wirklich da sehr gut verstanden.
In einem Ort.
Klar, wir haben es gut hingekriegt. Ja.
An dem Punkt, weil ich mir ihr Programm angehört habe, dann dachte ich mir, na, das könnte ein Echo sein aus der Zeit. Da erzählen Töne vielleicht mehr, als wenn wir uns da jetzt noch länger aufhalten in der Sprache. Achtung.
Wir haben uns gegenseitig's Leben schwer gemacht. Das war für uns von Anfang an zu leicht. Zwar hab ich mit fast gar keinem Mensch so gedacht, doch für die Ewigkeit hat das nicht gereicht. Ich weiß nicht, ist das Liebe oder blind? Letzten Endes nur eine Spur oder irgendwas aus meiner Kindheit, dass ich mich so trostlos einsam fühle.
Habe ich da messerscharf daneben kombiniert?
Ja, die Komposition ist erst vorletztes Jahr entstanden und es ging um eine Beziehung, die noch gar nicht so wahnsinnig weit zurückliegt. Und die habe ich mit 2 anderen Leuten zusammengeschrieben, mit der Lucy Mackert und dem Rainer Bielfeld. Und ich habe ein bisschen danach gesucht, wie man so das eigentlich in Song verarbeiten kann. Ja. Inwiefern also meine eigene Kindheit und Jugend damit reinspielt, trägt man ja immer ein bisschen so auch in der Beziehung dann leider fort, diese ein bisschen ungünstigen Strukturen. Und ich denke, das ist eine ganz schöne Nummer geworden.
Schon gut, dass es für solche Momente die Kunst gibt.
Ja, absolut. Das ist ein richtiges Ventil. Und das war jetzt also so der Klassiker, wo ich selber vielleicht jetzt gar nicht so weitergekommen wäre, sondern das war dann einfach mit dem Brainstorming mit denen dann möglich, das dann so auf den Punkt zu bringen und auch nicht das zu komplex darzustellen, weil oft das versucht man, also mir geht es dann oft so, dass ich dann so komplizierte und komplexe Sachverhalte dann versuche in einen Song reinzubringen und das wird dann einfach oft zu mühsam. Irgendwie.
Und jeder, der zuhört, denkt, wie war es bei mir, wenn es misslungen ist?
Naja, das ist ja eigentlich immer so auch Sinn und Zweck, dass man die Leute insofern berührt, dass die dann so ins Nachdenken kommen oder ins Spüren. Wie geht es mir damit oder wie war es bei mir?
Ja, Sie haben einen schönen Beruf. Ich habe auch einen schönen Beruf. Mhm. Aber mir das Zitat von Ihnen rausgestrichen. Das Schönste daran, ich bin frei, kann machen, was ich will und damit auch noch die Leute glücklich. so einfach oder ist jeden Tag ein paar Stunden am Klavier zumindest?
Naja, es sind so Phasen. Also ich habe zwischendrin schon immer wieder so Übephasen. Also klar, wenn das neue Programm natürlich fertig ist, dann muss ich das durchspielen ziemlich oft, dass das einfach auch wirklich sitzt. Und dann gibt es aber, jetzt habe ich gerade wieder eine Chopin-Phase, wo ich mich dann irgendwie in die Etüden reinsteigere irgendwie und dann...
Nur für sich?
Für mich. Ja, ich liebe das einfach. Ich liebe Klassik einfach. Ich mag Bach und Beethoven und Chopin einfach wahnsinnig gern. Und ist dann einfach auch schön, wenn man sich mit so einem Stück beschäftigen kann und das dann mal so für sich dann über mehrere Wochen erarbeiten kann und da ein bisschen mal so an die Grenzen auch wieder stößt. Ja, weil Chopin-Etüden sind für mich ist der Grenzbereich. Also.
Und dann wäre es vielleicht möglich am 3. März München Premiere im Prinzregententheater, dass ihr als Zugabe das noch hinwerfen.
Nein, und das mache ich nicht. Also im öffentlichen Bereich, da gibt's ganz andere und da sind so wahnsinnig viele unglaublich gute Leute unterwegs. Also das mache ich für mich. Ich mache dann ein paar so wenige Sachen wie den Ausschnitt, den man vorher gehört hat. Da ist ein Jean Sibelius-Teil drin in diesem Harlem-Stride-Stück. Aber jetzt rein klassische Nummern, das überlasse ich gern anderen, die sind viel, viel besser.
Weil Sie auch gesagt haben, ich bin frei, kann tun und lassen, was ich will. Ich weiß allerdings jetzt schon, wo Sie am 26. April nächsten Jahres sind.
Ja.
So frei dann doch nicht. So, in der Münchner Isar-Philharmonie.
Ja, die Säle muss man einfach rechtzeitig buchen. Und nächstes Jahr ist 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und habe da auch schon ganz tolle Zusagen. Also wie gesagt, Spider Murphy Gang hat zugesagt. Heute früh hat mir die Monika Gruber zugesagt, was ich sensationell finde. Mit der habe ich 2008 einen Bayerischen Kabarettpreis zusammen gemacht, wo sie sich dann am Schluss auf den Flügel gelegt hat. Und da ist auch der Axel Zwingenberger dabei. Und
aber das sind solche Kaliber, da gehen sie dann kurz von der Bühne oder sind die...
Ja, ich versuche da immer dann den Leuten schon auch den dementsprechenden Raum zu geben. Also wichtig ist mir natürlich bei diesen größeren Events, dass ich mit den Leuten zusammen was mache. Und wenn sie aber dann irgendwie einen Solo-Teil brauchen, dann können sie sich da gern selber auf der Bühne auch präsentieren.
Ich habe so das Gefühl, es ist jetzt schon ausverkauft. Ich gucke auf die Uhr, die Zeit, sie jagt. Nach der Stunde geht's wieder nach Hechendorf am Pilsensee. Genau. 3.300 Einwohner. Mehr Nachbarn braucht es gar nicht.
Nee, ich fühle mich da sehr wohl da draußen. Also diese Fünf-Seen-Land da zwischen Starnberger See und Ammersee, Pilsensee, Wörthsee, Wesslinger See, das ist echt traumhaft, die Gegend.
Ja, die Nachbarstochter hat neulich gesagt, wozu den Großraum München verlassen? Schöner wird's nicht.
Na, wenn man das natürlich auch dann mit der Zeit merkt, wenn man rumreist und jetzt fahre ich ja fast 40 Jahre in der Gegend rum. Es gibt schon, ehrlich gesagt, so im zentraleuropäischen Raum gibt es wenig Gegenden, die so schön sind wie hier.
Also, 57 geworden vor Tagen. Mhm. Bald geht's ins Prinzregententheater, 1100 Plätze.
Dritter.
Die Isar-Philharmonie nächstes Jahr hat 2000 Plätze. Ist eigentlich die Sorge irgendwo im Hinterkopf, dass die Hallen eines Tages wieder kleiner werden?
Klar, die existiert immer.
Wäre es schlimm? Ist es natürlich, wenn ich an so manche Rocklegenden denke, vom Fußballstadion zurück in die Muffathalle?
Ja, also mein Gott, das Schicksal trifft viele Künstler, Musiker, irgendwie, dass es unter Umständen nicht ständig immer nur aufwärts geht. Gibt welche, wo es gar nicht aufhört, wo es immer nur zunimmt. Schaut man sich Rolling Stones an und so. Oder Udo Jürgens, da ist immer gleich geblieben, mehr oder weniger, war bis zum Schluss konsequent erfolgreich. Aber es gibt viele, wo es zurückgeht. Und klar, besteht die Angst natürlich, aber da will ich mich nicht zu sehr damit beschäftigen.
Aber wenn wir mal ganz weit vorausblicken und Ihren Satz im Kopf haben, ich bin ein Bühnen-Junkie und brauche den Applaus, dann wie Chuck Berry noch mit 90 am Start.
Also solange die Leute hören wollen, wie es so schön heißt, gehen auf und macht das.
Weil es eine Lust ist.
Das ist eine totale Lust, absolut. Und ich hoffe, das lässt sich auch immer transportieren.
Zu sehen und zu hören am 3. März in München im Prinzregententheater. Ich bedanke mich für die Stunde.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Danke. Mir auch. Das Gespräch mit Martin Schmidt finden Sie in der ARD Audiothek und dort auch ganz passend zu dieser Stunde unseren Podcast. Immer diese Bayern.